Christoph sah von seinem Monitor auf. Das Büro lag im Dunkeln. Wie so oft war er der Letzte. Seine Kolleginnen und Kollegen waren längst nach Hause gegangen, aber er war mit seinem Projekt kurz vor dem Durchbruch. Aufgeben kam nicht in Frage. So war er nun mal. Ehrgeizig, zielstrebig, ein Perfektionist. Doch dann spürte er, wie ausgetrocknet seine Kehle war. Es war dringend an der Zeit für eine Erfrischung. Und Christoph wusste genau, wo er sie finden würde. Steif erhob er sich und ging zur Teeküche. Allein der Gedanke an sein Lieblingsgetränk gab ihm neuen Auftrieb. Vielleicht ein fruchtiger Eistee? Wie damals in seiner Kindheit, nur ohne Zucker. Oder doch die Sorte Hydration. Er hatte schließlich seit Stunden nichts getrunken. Oder einer dieser cremigen Milchshakes, von denen er problemlos einen Liter hätte trinken können. Aber eigentlich war das egal. Die verschiedenen Sorten von Holy waren alle extrem lecker. Doch der Abend würde noch lang werden. Also entschied er sich pflichtbewusst für einen Energy Drink. Ganz ohne Taurin selbstverständlich. Ach, was war er doch vernünftig. Leise summend zog er die Schublade mit den Holy-Sachets auf. Doch sie war leer. Christoph erstarrte. Kein einziges Päckchen war übrig. Nur ein kleines Post-it lag auf dem Boden des Schubfachs. Mit zittrigen Fingern hob er es auf. Schauer stand darauf geschrieben. Ganz genau, ein eiskalter Schauer lief ihm über den Rücken. Wer zur Hölle war das? Wutentbrannt wollte er den Zettel zerknüllen, als ihn ein Gedanke traf. Natürlich, das musste es sein. Er eilte zurück an seinen Platz, öffnete die Holy-Webseite und packte hektisch all seine Lieblingssorten in den Warenkorb. Mit klopfendem Herzen gab er das Wort ein, das auf dem Zettel gestanden hatte. Schauer. Der Rabatt wurde abgezogen. 10%. Christoph atmete auf. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen hatte er trotzdem noch ein Hühnchen zu rupfen. So viel stand fest. Den Code würde er jedoch von nun an wie ein Geheimnis hüten. Sorgfältig legte er den Zettel in seine oberste Schreibtischschublade und wandte sich wieder seinem Monitor zu. Nicht ahnend, dass ein paar Tische weiter noch jemand im Dunkeln saß und alles beobachtet hatte. Das war eine Werbung.
Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
Die falsche Frau. Mit einem Ruck riss Nancy die Haustür auf, schmiss ihre Handtasche in die Ecke und stürmte die Stufen nach oben in ihr Schlafzimmer. Sie durfte jetzt nicht den Faden verlieren. Nach vielen quälenden Wochen, in denen ihre Schreibblockade ihr das Leben zur Hölle gemacht hatte, war ihr endlich wieder eine gute Eingebung für eine neue Story gekommen. Die kleine Spazierfahrt, die sie sich heute früh gegönnt hatte, hatte sich definitiv gelohnt. Das würde ein fantastisches Buch werden. Nein, es würde wahrscheinlich das beste Buch werden, das sie je geschrieben hatte. Atemlos betrat sie ihr kleines Schlafzimmer im Dachgeschoss des Hauses. Hier passten im Grunde nur Dance und ihr Ehebett hinein, doch in eine Ecke unter der Dachschräge hatten sie irgendwie ihren kleinen Kiefernschreibtisch hineingequetscht. Darauf stand ihr Laptop. Nancy riss ihn geradezu auf und wartete ungeduldig, bis der Monitor aufleuchtete. Schnell öffnete sie ein neues Dokument und tippte ohne zu zögern los. Für die folgenden 2 Stunden tat Nancy nichts als schreiben. Nancy und ihr Ehemann Dan Brophy hatten bis dato ein bescheidenes, friedliches Leben in einem Vorort von Portland, Oregon geführt. Das Paar war seit den frühen 90ern zusammen, hatte nie gemeinsame Kinder in die Welt gesetzt und konnte mittlerweile auf fast 25 gemeinsame Ehejahre zurückblicken. Die Beziehung war harmonisch und stabil, doch dafür trieben schon seit Jahren große Geldsorgen das Ehepaar Brophy um. Die Hypothek für ihr kleines Haus war noch längst nicht abbezahlt, und während Nancy mit ihren 68 Jahren noch stundenweise als Versicherungskauffrau arbeitete, schuftete der 5 Jahre jüngere Dan sogar in 2 Jobs gleichzeitig, damit sie irgendwie über die Runden kamen. Tagsüber war Dan Seminarleiter am Kulinarischen Institut von Oregon, wo er seinen Schülern das Kochen lehrte. Doch da sein Gehalt nicht reichte, half er abends oft bei der städtischen Suppenküche und kochte für Portlands wachsende Zahl an Obdachlosen und Drogenabhängigen. Nancy bewunderte ihren Mann stets für seine berufliche Hingabe und seine Motivation, Menschen in Not helfen zu wollen. Gleichzeitig sorgte sie sich häufig um ihren Partner, wenn er bei seiner Arbeit in direkten Kontakt mit Menschen kam, die durch das gesellschaftliche Raster gefallen waren. Da waren mit Sicherheit auch ein paar schwarze Schafe dabei. Und Dan, der sein Herz auf der Zunge trug und manches Mal im Gespräch mit anderen aneckte, hatte sich in diesem Milieu garantiert nicht nur Freunde gemacht. So dachte Nancy zumindest. Da sie selbst also nicht mehr viel zum Haushaltseinkommen beitragen konnte, hatte Nancy sich ein besonderes Hobby zugelegt, das sich hoffentlich irgendwie als einigermaßen lukrativ entpuppen würde, sobald ihr nur der Durchbruch gelänge. In den frühen 2010er Jahren hatte sie ein Seminar besucht und sich neben dem Beruf als Romanschriftstellerin ausbilden lassen. Und seitdem hatte sie sich besonders auf ein bestimmtes Genre eingeschossen. Romantic Fiction, also kurz gesagt romantische Geschichten von Liebe, Verrat und Untreue, oft gepaart mit Spannungs- oder Erotikelementen. Ein Genre, das hierzulande eher unter dem abfälligen Namen Nackenbeißer bekannt ist. Doch zugleich bieten seichte Liebesromane einen riesigen Absatzmarkt und damit, wenn man es richtig anstellt, ein rentables Geschäftsmodell. 5 Bücher ihrer Wrong Never Felt So Right Reihe, zu Deutsch Das Verbotene hat sich nie richtiger angefühlt, hatte Nancy bereits zwischen 2015 und 2017 veröffentlicht. Von dem falschen Helden über den falschen Ehemann bis hin zum falschen Liebhaber war alles an möglichen Liebesverwirrungen dabei. Doch seit dem Erscheinen ihres letzten Buches, The Wrong Seal, waren Nancy irgendwie die Ideen ausgegangen. Und noch viel schlimmer war für sie, all ihre bisherigen Veröffentlichungen waren gnadenlos gefloppt. Von daher musste es mit dem neuen Buch, an dem sie sich nun die Finger wund tippte, einfach klappen. Nancy war so im Schreibtunnel, dass sie beinahe ihr Handy nicht hörte, das unten im Eingangsbereich in ihrer Handtasche klingelte. Jetzt nicht, grunzte sie gereizt und versuchte, den schrillen Klingelton zu ignorieren, während sie weiter in die Tasten hämmerte. Doch der Anrufer war hartnäckig und versuchte es nach 2 Minuten Pause gleich wieder bei ihr. Und wieder. Offenbar war es doch etwas Wichtiges. Entnervt stand die 68-Jährige auf und stapfte die Stufen hinunter. Wahrscheinlich war es mal wieder Dan, der nur fragen wollte, ob er zum Mittagessen nach Hause kommen solle, sodass sie gemeinsam essen könnten. Ein Blick auf das Display verriet ihr, dass der Anruf tatsächlich vom Kulinarischen Institut kam. Nancy sammelte sich kurz, um sich ihren Groll nicht anmerken zu lassen. Das hatte Dan schließlich nicht verdient. Trotzdem klang sie unweigerlich kurz angebunden, als sie schließlich auf den grünen Hörer tippte und »Was gibt's denn?« ins Telefon sprach. Zu ihrer eigenen Überraschung war allerdings nicht Dan am anderen Ende der Leitung. »Nancy?« »Gott sei Dank, endlich erreiche ich dich. Hier ist Paul, Dans Kollege aus der Übungsküche. Wir haben uns schon ein paar Mal bei der Weihnachtsfeier gesehen.« »Nanu, Paul? Warum rufst du mich denn an?« fiel Nancy ihm beunruhigt ins Wort. »Weißt du, hier ist überall Polizei. Es sind wohl Schüsse gefallen am Institut. Mehr weiß ich auch nicht. Sie lassen uns aus irgendeinem Grund nicht in die Übungsküche. Aber deswegen rufe ich an. Weißt du, ob Dan okay ist? Ist er bei dir zu Hause?« Was? Nein, Dan ist heute früh ganz normal zur Arbeit gefahren. Er müsste doch bei euch sein. Ihre eigene Stimme klang plötzlich ganz weit weg. Sie rang sich durch, nicht in Panik zu verfallen, und sagte schließlich: Danke, dass du anrufst, Paul. Ich werde mal nach ihm suchen. Nancy beendete den Anruf und wählte sofort Dans Nummer. Sie ließ es eine gefühlte Ewigkeit klingeln, doch niemand nahm ab. Wieder stieg die Panik in ihr auf. Irgendetwas war passiert. Sie konnte hier nicht länger untätig herumsitzen. Sie musste wissen, was los war. Ein weiteres Mal wählte sie Dans Nummer. Doch während sie noch vergebens auf eine Rückmeldung wartete, schnappte sie sich bereits ihre Autoschlüssel und ging schnellen Schrittes nach draußen zu ihrem Minivan. Die Fahrt zum Kulinarischen Institut hatte zuletzt ca. 30 Minuten gedauert. Doch heute hatte Nancy ein paar Geschwindigkeitsbegrenzungen willentlich übersehen und den Weg in gerade mal 20 Minuten geschafft. Dans Kollege hatte Recht behalten. Das Kulinarische Institut von Portland war geradezu umzingelt von Streifenwagen und Blaulichtern. Nancy hielt mit quietschenden Reifen auf dem Seitenstreifen und stieg aus. Überall wimmelte es von Polizisten und Rettungskräften, und offenbar war der Eingang des Kulinarischen Instituts schon mit Absperrband vor der Zivilbevölkerung abgeschirmt worden. Oh Gott, dachte Nancy, war das hier etwa ein Tatort? Nancy stand einen Augenblick lang unschlüssig herum. Sie wusste nicht, wen sie in dieser Situation überhaupt ansprechen durfte und sollte. Dann entdeckte sie eine kleine Menschentraube etwas abseits vom Eingang, in der sie einige Gesichter aus der Ferne wiedererkannte. Das waren Dans Kollegen und Studierende. Sie sahen erschüttert aus. Nancy steuerte auf sie zu, in der Hoffnung, endlich Antworten zu erhalten. Doch sobald die Mitarbeiter des Kulinarischen Instituts sie erkannten, wandten sie allesamt ihre Blicke ab und taten so, als würden sie Nancy nicht wahrnehmen. Die 68-Jährige war massiv verunsichert. Dann fasste sie sich ein Herz und sprach einen vorbeieilenden Officer an. Mittlerweile war ihr klar, dass mit Dan irgendetwas passiert sein musste. Der Beamte blieb nur widerwillig stehen, doch als Nancy ihren Namen genannt hatte, verharrte er mitten in der Bewegung und seine zuvor schon ernste Miene verfinsterte sich noch weiter. »Warten Sie hier, Ma'am«, sagte er tonlos und ging dann schnellen Schrittes zu zwei Männern in schwarzen Trenchcoats. Das mussten anscheinend die Ermittler sein. Nancy spürte, wie der Boden unter ihren Füßen förmlich zu Wachs wurde, als sie auf sie zukamen. »Mrs. Brophy?« Sie nickte stumm. »Wir sind von der Mordkommission. Bitte kommen Sie mit uns mit.« Als seine Schüler ihn an jenem Morgen in der Übungsküche fanden, war Dan Brophy schon seit mindestens einer Stunde tot. Überall war Blut und man hatte ihn mit zwei Schüssen an Ort und Stelle hingerichtet. Dan hatte gerade an der Spüle gestanden und die Ausrüstung für den heutigen Kochtag vorbereitet. Der erste Schuss hatte ihn hinterrücks neben der Wirbelsäule getroffen. Die zweite Kugel war von vorne durch seinen Brustkorb getreten. Dan hatte also noch gesehen, wer ihm das Leben so grausam entrissen hatte. Nur leider konnte er es niemandem mehr sagen. In den nächsten Tagen fand sich Nancy in einer Art Trancezustand wieder. Zu ungeheuerlich, zu schockierend war das, was die Ermittler ihr erzählt hatten. Noch dazu klingelte ständig ihr Telefon und alle möglichen Leute, ob nahe Verwandte oder flüchtige Bekanntschaften, wollten wissen, was mit Dan passiert war. In ihrer Not schrieb Nancy am 3. Juni 2018 einen Facebook-Post. Liebe Familie und Freunde, ich habe eine traurige Nachricht für euch. Mein Ehemann und zugleich bester Freund, Dan Brophy, wurde gestern früh getötet. An all jene, die mir nahestehen und denken, dass ich sie anrufen sollte. Ihr habt recht, doch im Moment ist mir einfach alles zu viel. Kommt gern zur morgigen Mahnwache am Kulinarischen Institut und zündet eine Kerze für Dan an. Ich danke euch für eure Anteilnahme, aber gebt mir bitte ein paar Tage Zeit, bis ich einen Umgang mit dieser Situation gefunden habe. Denn die Wahrheit war auch, viel mehr gab es bis dato über Dans Tod, abgesehen davon, dass er grausam erschossen worden war, nicht zu berichten. Die Polizei trat mehr oder weniger auf der Stelle, da sie weder einen Tatverdächtigen noch weitere Hinweise an der Hand hatte. Das Kulinarische Institut zählte zu den wenigen Bildungseinrichtungen der Stadt, die bis dato auf Videoüberwachung trotz der steigenden Kriminalitätsstatistik von Portland verzichtet hatten. Das rächte sich jetzt. Es gab weder Aufnahmen vom Eingangsbereich der Schule noch von der Übungsküche, wo Dan sich aufgehalten hatte. Weitere Zeugen, abgesehen von den Studierenden, die ihren blutüberströmten Lehrer an jenem Morgen völlig arglos aufgefunden hatten, gab es auch nicht. Wo also ansetzen? Nancy selbst hatte zu dem Mord an ihrem Mann ebenfalls nicht viel an Informationen beitragen können. Sie hatte sich, wie gesagt, stets um ihn gesorgt, weil seine schroffe, direkte Art andere verärgern konnte. Von möglichen Feinden wusste sie allerdings auch nichts. Und Dan war trotz seiner Eigenheiten ein sehr geschätztes Mitglied seiner Gemeinschaft. Vielleicht war es ja ein obdachloser Drogenabhängiger gewesen, dem irgendeine Sicherung durchgebrannt war. Das war das Einzige, was der 68-Jährigen bei ihren zahlreichen Befragungen durch die Polizei einfiel. Noch dazu schien mit Dans Tod plötzlich alles andere in ihrem Leben ebenfalls bergab zu gehen. An das Schreiben und Veröffentlichen weiterer Bücher war für Nancy nun nicht mehr zu denken. Der Verlust ihres Ehemanns hatte sie derart traumatisiert, dass sie nicht mal mehr der stundenweisen Arbeit als Versicherungskauffrau nachgehen konnte. So brach nicht nur Dans, sondern auch ihr eigenes Einkommen weg. In ihrer Not verkaufte sie erst einzelne Möbelstücke und beschloss schließlich, das ganze Haus auf den Markt zu werfen. Sie hatten sich eh verkleinern und die teure Hypothek loswerden wollen, also war spätestens jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Dann musste sie allerdings feststellen, dass das Haus ihr rein rechtlich nicht mal gehörte. Dan hatte all die Jahre allein die Hypothek bedient und war als alleiniger Käufer eingetragen gewesen. Das musste bedeuten, dass die Bank ihr das Haus früher oder später wegnehmen würde. Und nun? Doch Nancy verdrängte und ignorierte, auch Wochen und Monate nach dem tragischen Tod von Dan, all diese Probleme die meiste Zeit. Bis eines Tages ein Polizeiauto in ihrer Einfahrt zum Stehen kam und sie die Wahrheit nicht länger ignorieren konnte. Zunächst war die 68-Jährige überhaupt nicht überrascht, als sie die beiden Ermittler wieder in ihren schwarzen Mänteln auf ihr Haus zu steuern sah. In den letzten Monaten hatte sie mit den beiden immer wieder gesprochen, auch wenn diese Vernehmungen kaum Früchte getragen hatten. Seit einiger Zeit hatte sie von der Polizei allerdings nichts mehr gehört, was nur bedeuten konnte, dass es mittlerweile vielleicht Neuigkeiten in Dans Mordfall gab. Nancy bat die beiden Ermittler herein und bot ihnen einen Kaffee an, was beide dankend ablehnten. Die Beamten ließen sich auf ihrem geblümten Sofa nieder und musterten das ansonsten weitgehend leergefegte Wohnzimmer. Nancy, der die urteilenden Blicke der zwei Polizisten unangenehm waren, nahm schließlich von selbst den Faden auf. »Und? Haben Sie Neuigkeiten zu Dans Ermordung?«, fragte sie zaghaft. Der ältere Ermittler räusperte sich. »Allerdings, Mrs. Brophy, ich denke, wir haben da eine sehr gut verwertbare Spur aufgetan.« Er schwieg wieder und musterte sie nachdenklich. Offenbar wartete er ab, wie sie darauf reagieren würde. Vielleicht stellte er ihr eine Falle. Sie musste sich jetzt sehr genau überlegen, wie sie reagierte. »Okay«, gab Nancy in möglichst neutralem Tonfall zurück. »Was für eine Spur denn?« Nun sprach der jüngere Ermittler. »Wir haben im Internet einen Blogpost gefunden, einen Eintrag aus dem Jahr 2011. Der Beitrag hatte den Titel »How to kill your husband« und beschrieb sehr eindeutig, wie man seinen Lebenspartner töten könne, ohne dafür jemals zur Rechenschaft gezogen zu werden. »Was Sie nicht sagen«, gab Nancy übertrieben erstaunt zurück. Die Haut in ihrem Gesicht begann merkwürdig zu prickeln. Doch, und zwar unter dem Pseudonym »C. Jane Publish«, ein Pseudonym, das damals mit ihrer E-Mail-Adresse angelegt wurde. Der Blogeintrag stammt somit von Ihnen, Nancy Brophy. Und Sie sind hiermit wegen dringendem Tatverdacht festgenommen. Als Roman- und Kriminalautorin denke ich oft über Mord nach und logischerweise auch über polizeiliche Ermittlungen. Denn natürlich soll der Mord mich befreien. Ich will schließlich nicht ins Gefängnis wandern. Zumal ich Overalls überhaupt nicht mag und die Farbe Orange mir absolut nicht steht. Ich persönlich finde es natürlich auch leichter, mir eine Person einfach tot zu wünschen, anstatt mir Sorgen darüber machen zu müssen, wie ich Blut- und Gewebereste von meiner Tapete abwaschen soll. Außerdem bin ich überhaupt nicht gut darin, mich bei Befragungen an meine eigenen Lügen zu erinnern. Doch diese eine Sache weiß ich mit Sicherheit. Jemanden zu töten ist in uns allen angelegt, sofern der Leidensdruck nur groß genug wird. Zugegeben, diese alarmierenden Zeilen aus Nancy Brophys Blog waren kein Beweis, dass sie selbst ihren Mann getötet hatte. Der Blogeintrag stammte von 2011 und war im Rahmen einer Seminarübung entstanden. Ganze 7 Jahre, bevor Nancy tatsächlich auf den Gedanken gekommen war, ihre mörderischen Fantasien in die Tat umzusetzen. Und dennoch hatte die Entdeckung dieses Eintrags dafür gesorgt, dass die Ermittler die trauernde Witwe etwas genauer unter die Lupe nahmen und weitere Auffälligkeiten entdeckten. So war bei den Ermittlungen herausgekommen, dass Nancy Brophy in den Wochen vor Dens Ermordung eine 9mm Glock-Pistole gekauft und mit eBay-Ersatzteilen so umgebaut hatte, dass man später die abgefeuerte Munition nicht mehr der Tatwaffe zuordnen konnte. Die Verdächtige gab an, sie habe die Waffe rein zur Selbstverteidigung gekauft und diese Anschaffung sogar mit ihrem Mann besprochen. Noch belastender waren allerdings die folgenden Erkenntnisse. Während das kulinarische Institut, wie bereits erwähnt, keine hauseigene Videoüberwachung hatte, gab es im direkten Umfeld des Gebäudes, einem belebten Geschäftsviertel von Portland, jedoch zahlreiche Kameras. Diese belegten aus verschiedenen Winkeln, dass Nancy Brophy sich am Morgen des 2. Juni 2018 in unmittelbarer Nähe von Dens Arbeitsplatz aufgehalten hatte. Obwohl sie in ihrem Alibi angegeben hatte, sie sei zum Zeitpunkt seiner Ermordung mit den Hunden spazieren gewesen und habe geduscht. Obwohl die zum Prozessbeginn im April 2022 mittlerweile 71-Jährige die Tat weiterhin bestritt und behauptete, sie könne sich an den Morgen von Dens gewaltvollem Tod nicht richtig erinnern, wurde ihre Schuldhaftigkeit auch im Laufe der Verhandlung immer deutlicher. Denn Nancy hatte ebenso ein starkes Motiv. Getrieben von ihren Geldsorgen, aber auch dem Wunsch nach einem luxuriösen Lifestyle, hatte sie Dan beseitigen wollen, da dieser eine Lebensversicherung von über 1 Million Dollar abgeschlossen hatte. Geld, das ihr im Falle seines vorzeitigen Versterbens zugesprochen werden sollte. Doch anstelle dieser stattlichen Summe und einem sorgenfreien Leben bekam Nancy Brophy für ihre Tat genau das, was sie verdient. Lebenslänglich im Gefängnis, wo sie täglich einen orangefarbenen Overall tragen darf, der ihr so ganz und gar nicht steht. Doch immerhin, Zeit zum Schreiben hat sie dort nun wohl mehr als genug.